Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
In China tuschen sich die Ladies viel häufiger ihre Wimpern als wir in Deutschland. In Brasilien ist Nagellack mega angesagt. In Mexiko geht Haargel bei den Männern total. Das sind alles Dinge, die die Kosmetikindustrie wissen muss, um uns, dem Konsumenten, die besten Produkte anbieten zu können. Denn Fakt ist, es gibt weltweit große Unterschiede, was unsere Bedürfnisse angeht. Diese Unterschiede, die werden erforscht und Produkte für den individuellen Markt entwickelt. Das alles nennt man Geokosmetik. Nils Hoffmann arbeitet bei Beiersdorf in Indien. Er lebt da seit 3 Jahren. Er ist Research and Development Director für Near East. Das heißt, er betreibt Forschung in dem Bereich für Russland, für den Mittleren Osten, was die Türkei angeht, für Afrika auch und Indien eben, wo er eben wie gesagt auch lebt. Und ich habe mit ihm über Geokosmetik gesprochen und ihn erstmal gefragt, ob er mir den Begriff ganz einfach nochmal erklären kann. Was bedeutet Geokosmetik?
Für mich sind da 3 Komponenten in dem Geokosmetik-Begriff drin. Das ist einmal ja, eine genetische Komponente, ja, also jemand, der schwarz ist, der weiß ist, asiatisch, der braucht vielleicht aufgrund seiner Hautbeschaffenheit unterschiedliche Produkte. Mhm. Die 2. Komponente ja, sind Umwelteinflüsse, wenn man jetzt gerade hier in Hamburg, weiß ich nicht, 0 Grad und in Indien, wo ich herkomme, sind es 25 Grad. Da braucht man vielleicht auch ein unterschiedliches Produkt. Mhm. Die 3. Komponente für mich ist so ein bisschen ja, kulturelle Einflüsse. Ja? Wenn man unterschiedliche Religionen, unterschiedliche ja, kulturelle Gegebenheiten, wo man dann vielleicht auch unterschiedliche Produkte verwendet.
Das heißt, die Genetik, die Umwelt und die Kultur, all das ist dafür verantwortlich, welche Kosmetikprodukte wir benutzen. Und in welchem Raum wir das auch tun.
Genau. Und unsere Aufgabe ist es dann, als Hersteller von Kosmetikprodukten, da natürlich drauf zu achten und dann möglichst zu sehen, dass wir dem Konsumenten das ideale Produkt liefern, was er oder sie gerne haben möchte.
Machen wir es mal konkret. Welche Unterschiede gibt es denn so? Haben Sie da ein paar Beispiele für uns?
Ja, ich nehme jetzt natürlich mal ein paar Länder aus meiner Region. Bleiben wir mal beim ersten, also beim Genetischen. Ja. Natürlich Hautfarbe, das ist ich würde sagen, das ist das Offensichtlichste, wo es Unterschiede gibt. Mhm. Gehen Sie nach Südafrika, wo der überwiegende Teil der Bevölkerung schwarz ist. Schwarze Haut neigt eher dazu, trocken zu werden, also dass die Haut trocken ist. Mhm. Aufgrund dadurch, dass die Haut schwarz ist, sieht man diese Trockenheit auch, oder ist sie offensichtlicher als das, was als bei Weißen, als bei Kaukasiern ist. Und das heißt, da laufen dann Produkte, die reichhaltiger sind. Ja? Bodylotions, die besser befeuchten und die besser gegen diese trockene Haut ankommen, als das vielleicht bei uns der Fall ist. Wenn Sie dann noch weiter zum Beispiel nach Asien gehen, ja, wo dann auch, da sind wir wieder bei den Umwelteinflüssen, wo es dann heiß, feucht, schwül ist, da wollen Sie dann Bodylotions haben, die schnell einziehen, die, wie man so sagt, nicht sticky sind, ja, also nicht klebrig. Für den kulturellen Einfluss, da würde ich als Beispiel in Indien werden Haaröle viel verwendet. Mhm. Ja, man kennt das ja auch vielleicht so ein bisschen Ayurveda, wenn man dann mal eine Massage, Ayurveda-Massage, da wird ja auch viel mit Öl gearbeitet. Ayurveda ist natürlich groß in Indien. Ja, dass da diese ganze Anwendung von Ölen viel größere Bedeutung hat, als das hier in Deutschland der Fall ist. Auch da für die Haare. Da wird sich Öl in die Haare gegeben oder einmassiert. Also ich kenne niemanden von meinen Freunden, der das in Deutschland macht oder von Bekannten oder Verwandten.
Außer man hat ganz extrem Spliss.
Ja, okay, das ist was anderes, aber da ist es halt wirklich, da ist es auch, hat es auch nichts damit zu tun, ob sie Mann oder Frau sind. Das machen beide Geschlechter sozusagen, ja. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die indischen Haare immer so schön glänzend schwarz sind. Das war eine der Sachen, die uns als erstes aufgefallen sind, als wir hingezogen sind nach Indien.
Ist das wirklich was man dann rausfindet, indem man da hinfährt? Oder wie erforschen Sie diese Unterschiede?
Also da leben macht es sicherlich einfacher, ja. Also das ist natürlich auch der Grund, warum wir bei Beiersdorf jetzt auch unterschiedliche Standorte in den Regionen halt haben. Mhm. In Indien, in China und in Mexiko. Aber es gibt mehrere Komponenten. Es gibt sogenannte Usage- und Attitude-Studien, ja, also wie der Name sagt, also wie werden Produkte verwendet? Das sind relativ große Studien mit großen Konsumentenzahlen, wo man dann fragt, wie wendest du ein Produkt an, wann wendest du die Produkte an und so weiter und so fort. Also, dass man da viel über das Verhalten der Konsumenten lernt. Und natürlich in den Ländern, man testet seine Produkte und befragt Konsumentinnen nach ihrem Verhalten, sodass man da viel rausfindet. Aber viele Sachen, und deswegen wollen wir auch so nah an den Märkten sein, viele Sachen findet man am besten heraus, wenn man da lebt oder wenn man da den direkten Zugriff zum Markt hat.
Sagt Nils Hoffmann, Research and Development Director für Near East bei Beiersdorf in Indien. Und ich wollte von ihm wissen, wie geht das weiter? Wenn man jetzt eine Produktidee hat für ein bestimmtes Land, wie geht es dann weiter?
Dann geht es in die Produktentwicklung. Dann gucken wir, welche Produkte oder welche Technologien haben wir, um das gewünschte Produkt zu entwickeln. Haben wir eine Basis, mit der wir nicht klebrige Bodylotions machen können? Haben wir eine Basis, die sehr gut befeuchtend ist? Und sobald man dann da etwas hat und das dann zu einer gewissen Reife, Produktreife getrieben hat, geht man dann nochmal wieder in den Test und sagt dann so, jetzt werden unterschiedliche Konsumenten befragt. Wir haben hier ein Produkt für euch, eine nicht klebrige Bodylotion. Wie gefällt euch die? Und dann wird Feedback gegeben. Wenn das Feedback positiv gleich ist, dann kann man dann sozusagen komplett weitermachen und das Produkt am Ende dann natürlich auch auf den Markt bringen. Wenn dann aber es heißt, nee, das ist uns noch zu klebrig oder der Duft ist nicht gut genug oder die Farbe ist nicht gut, dann geht man nochmal wieder zurück ins Labor, entwickelt weiter einen neuen Prototypen, ein neues Produkt und testet das so lange, bis der Konsument sagt, ja, das ist jetzt das, so wie ich mir das eigentlich vorstelle, so wie ich es brauche.
Gibt es da so einen Richtwert, wie lange das ungefähr dauert?
Ja, ein Richtwert schwierig. Also wenn man nur den Duft verändert und den auf die Bedürfnisse dort anpasst, dann kann das schnell gehen. Dann reden wir so eine Entwicklungszeit von einem halben Jahr bis einem Jahr. Wenn man aber sagt, okay, wir haben dieses Chassis oder diese Basis noch nicht, ja, und wir müssen richtig nochmal zurück auf Start sozusagen, dann kann das auch mal 3 bis 5 Jahre dauern.
Was war da so das, was Sie selber überrascht hat, welches Bedürfnis gestillt werden möchte?
Für mich der größte Erfolg, den wir in den letzten 3 Jahren da in den Markt gebracht haben, ist ein Deo-Produkt in Indien, ein Pumpzerstäuber. Der Dufteindruck von diesem Produkt ist sehr intensiv. Ich glaube, das würde in Deutschland, würde das keinen Absatz finden. Da würde man so sagen, oh, das ist mir zu stark. Ja? Mhm. Viele der Konsumenten sprühen ihr Deo-Produkt nicht auf die Haut, sondern die sprühen es häufig auf die Kleidung.
Ach so.
Das hat mehrere Hintergründe. Einerseits ist dann da noch der Glaube, dass das Produkt schädlich ist, wenn ich es auf die Haut sprühe oder dass es der Haut nicht gut tut. Andererseits wird es halt wie ein Parfüm benutzt. Und das sprüht man dann halt auch gerne auf die Kleidung. So dass da dieses Produkt halt komplett anders entwickelt werden musste als das, was man hier hat. Das heißt, es muss verträglich mit der Kleidung sein, es darf keine Flecken hinterlassen, es muss diesen starken Dufteindruck haben, die Duftrichtung ist vielleicht auch ein bisschen eine andere. Das ist das Produkt, wo ich sage, da ist so alles mit eingeflossen, Konsumententests, Entwicklung und dann nochmal zurück und noch eine zweite Runde an Entwicklung. Und das ist das, was natürlich dann auch Spaß macht, was meinen Job so ein bisschen ausmacht, was den Job der Kolleginnen, die mit mir zusammenarbeiten, ausmacht. Und da ist man dann stolz drauf, wenn man das Produkt dann im Regal sieht und kaufen kann.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, gehört ja auch zu denen, haben Sie selber gesagt, was in Deutschland eigentlich so gar nicht laufen würde. Gibt es da noch mehr so Beispiele, die bei uns wirklich überhaupt nicht gehen würden, aber die im Ausland total der Renner sind?
Ja, das Haaröl hatte ich ja schon einmal als Beispiel erwähnt.
In Indien.
In Indien, das ist sicherlich etwas, was es hier in Deutschland so nicht geben wird. Ein Beispiel noch von Südafrika. 50% dieses Marktes sind große Cremedosen halt, ja, also Bodycremes, die verwendet werden. Sehr trockene Haut, da werden dann halt anstatt Lotions lieber Cremes verwendet. Das sind dann so wirklich 400, 500 Milliliter ja, Tiegel, die dann da als Bodyprodukte verwendet werden. Das würde es so in Deutschland auch nicht geben. Da gibt es, glaube ich, 1, 2 Produkte, aber nicht die schiere Menge, die es halt in Südafrika gibt. Und für Afrika, für Indien und dann auch für den asiatischen, chinesischen Raum, der Wunsch nach ebener, also nach gleichfarbiger Haut, ja, also even skin tone, wie man das so schön auf Englisch sagt. Schwarze Haut, auch indische Haut, neigt dazu, wenn zum Beispiel Verletzungen sind, dass diese Narben oder diese Stellen, wo dann diese Verletzungen waren, dunkler wird als der restliche Hautton. Mhm. Und dann da Produkte zu haben, die den ebenen Hautton wiederherstellen, Das ist ja in Ländern, wo mehr Kaukasier, also mehr helle Haut ist, das sind auch Produkte, die eigentlich da nicht so verkauft werden.
Gibt es auch ein Produkt, was in den unterschiedlichen Ländern jeweils so ein bisschen abgewandelt wird? Also was quasi eigentlich ein und dasselbe Produkt ist, aber vor Ort eben an die Gegebenheiten jeweils so ein bisschen angepasst ist. Gibt es das auch?
Ja, gibt es auch. Also bei Deo-Produkten kann man da Beispiele nennen, also wo ein und dasselbe Produkt oder was unter dem gleichen Produktnamen läuft, einen unterschiedlichen Duft hat, weil der Duft in einem anderen Land vielleicht etwas blumiger, vielleicht etwas frischer sein muss, um da mehr den Nerv der Konsumenten zu treffen. Das ist eigentlich eines der ersten Merkmale, an denen man dreht.
Welche Düfte gehen in welchen Ländern und in welchen nicht?
Bleiben wir wieder bei Indien, da ist es alles, was sehr frisch ist. Ne? Das geht da sehr, sehr gut. Unter anderem auch so Zitrusnoten, die sind da auch sehr beliebt. Bei uns ist das eigentlich nicht so beliebt. Ne? Das boshaft gesagt, erinnert einen das vielleicht auch mehr an einen Haushaltsreiniger. Aber das ist da ein Zeichen für Frische, ein Zeichen für Sauberkeit. Und das sind Noten, die dort sehr beliebt sind auch. Wenn Sie natürlich in den Mittleren Osten gehen, ja, so Dubai, Saudi-Arabien, die Region, das sind, wie man so schön sagt, so ein bisschen schwerere Noten, Duftnoten. Ja. Mhm. Ja, ein bisschen süßer dann teilweise auch. Das ist dann in Deutschland vielleicht eher was für die jüngere Generation. Aber so die mittleren, dass dieses ganz Blumige dann nicht mehr so beliebt. Und das ist das, was im Mittleren Osten dann halt sich sehr gut verkauft.
Geokosmetik. Darüber habe ich gesprochen mit Nils Hoffmann, arbeitet bei Beiersdorf in Indien. Er forscht den Kosmetikmarkt für Russland, den Mittleren Osten, die Türkei, Afrika und Indien.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.